Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion.
Heute mit einer Sonderausgabe, denn wir laden ja in loser Folge Remscheiderinnen und Remscheider ein, die so viel für die Stadt tun, sich so engagieren, dass sie auch dafür sorgen, dass man wirklich stolz auf Remscheid sein kann. Und heute zu Gast bei mir ist der Max Süß. Und wer sich in Remscheid mit Event beschäftigt hat, wer gerne auch mal weggeht, der dürfte den Max kennen. Er hat mir eben schon gesagt, eigentlich heißt er Maximilian, aber dafür ist ja meistens keine Zeit. Hallo Max, herzlich willkommen.
Hallo Daniel.
Ich lese mal vor, was du so machst oder wo man dich so trifft. Einfach mal so nenn das hier so ein Dropping, so Name-Dropping, ne? Das Löw, das Rock'n'Roll, das Cook. Letztens haben wir uns getroffen beim SPD-Neujahrsempfang. Die Denkerschmitte. Alles Orte, wo ich auch selber schon mal war. Wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Mhm. Ich habe schon mal eine Lesung bei dir gemacht und so weiter. Und ich habe gedacht so, boah, als wir uns kennengelernt haben, da war mir das Rack ein Begriff. Was alles dazugekommen ist in den letzten Jahren, habe ich gedacht, boah, der Mann kann nicht gut Nein sagen, ne?
Ja, das ist eine meiner Stärken und eine meiner Schwächen gleichzeitig, würde ich sagen.
Du warst ja nicht immer, ich sag jetzt mal, Gastronom und Eventmanager, wenn man so sagen will. Mhm. Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, das begann irgendwie 99 und vorher hast du was anderes gemacht. Was hast du vorher gemacht und warum dann 99 diese Kurve sozusagen?
Also ich habe tatsächlich nach dem Abi eine Laufbahn bei der Bundeswehr eingeschlagen, war Offizieranwärter und die musste ich dann aber abbrechen aufgrund von meine Augenschwäche, ich konnte nicht mehr sehen oder ich konnte sowieso schon nicht sehen, aber das war dann zu meiner Einstellung noch möglich und dann irgendwann war ich T5, dann wurde ich entlassen, dann habe ich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften angefangen und bin dann quasi aus dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in die Wirtschaft gegangen und das kam damals so, dass ich ja von Hause aus Billardspieler bin und sehr gerne Billard spiele. Und der damalige Verein, die Baumer Billardfreunde, die waren auf der Suche nach einem neuen Vereinsheim. Und ich hatte halt dann auch schon mal so ein Konzept in der Tasche für ein Billardcafé. Man macht sich ja so seine Gedanken immer so nebenbei. Und dann haben wir damals in Zusammenarbeit mit dem Verein und mit einer guten Kollegin, haben wir dann das Billardcafé Upstairs in Wuppertal aufgemacht, 99. Und ja, das war eine Kombination aus Billardcafé, öffentlichen Bereich und darüber zwei Vereinsetagen und das war sehr erfolgreich. Mhm. Ja, und so hat das Verhängnis dann seinen Lauf genommen.
Also wirklich dieser Klassiker von, ich habe eine Leidenschaft, ich spiele selber gerne Billard und baue mir jetzt einen Raum, wo ich es machen kann, wo es aber auch andere machen können, ne? So.
Ja, ich sag mal so, man macht sich ja so seine Gedanken, wie man es gerne hätte selber und wenn man viel Billard spielt, dann ist man da halt auch so dabei und so einen Raum der Begegnung zu schaffen. Ich war damals auch schon vorstandsmäßig aktiv im Billardverein. Das heißt, ich komme auch aus der sportlichen Schiene bei der ganzen Geschichte. Und als Verein hat man ja oft, kennt man heute noch, die Probleme immer wieder Mitglieder zu finden. Und gerade im Billardbereich ist das, ich glaube, heute auch noch schwierig. Dafür muss man in die Öffentlichkeit gehen und da war eine Kombination aus öffentlichem Bereich, wo halt die Leute hinkommen, einfach mal ein bisschen spielen, Spaß haben und dann aber auch den Anschluss in den sportlichen Bereich finden, war eigentlich schon immer so ein gutes Konzept damals. Das hatte ich schon länger im Kopf und haben das dann halt zusammen mit dem Verein dann dementsprechend auch ausgebaut.
Würdest du sagen, du bist ein guter Billardspieler? Also so, dass man hat ja so ein Gefühl dafür, ne? Weil wenn man es im Verein gemacht hat und so, mhm. Also ich sag mal so, wenn man gegen dich antritt, liegt die Messlatte schon auf einer gewissen Höhe?
Ja. Also ich glaube, ich bin ein ganz guter Billardspieler. Der sportliche Ehrgeiz ist so ein bisschen weg, der Spaß und die Spielfreude steht da jetzt im Vordergrund. Ich habe allerdings auch da meine Trainerscheine gemacht mal. Bin also lizenzierter B-Trainer Leistungs- und Breitensport gewesen, Trainerausbilder. Die Ausbildung habe ich auch gemacht und die Lizenzen sind jetzt mittlerweile ausgelaufen, weil ich es, ich habe die nicht verlängert, weil ich einfach auch gar keine Zeit mehr habe, mich in dem Bereich großartig zu engagieren mit Lizenzen, aber ich mache natürlich immer noch gerne hier Vereinstraining bei uns bei der Bergischen Poolunion, die im Rock'n'Roll auch ansässig ist und biete da auch Einsteigerkurse an oder auch fortgeschrittenen Kurse.
Cool. Aber man kann jetzt auch wahrscheinlich, wenn du gerade mal da bist und man spielt so mit Freunden und hat mal eine Frage, ja. Max, passiert das eigentlich? Das sollte kommen. Ah, Max, kannst du mir mal hier mal einen Tipp geben?
Ja, das passiert tatsächlich öfters. Oft sind es Regelfragen, ne? Das Billardspielen, da gibt es ja, ich weiß nicht, in Remscheid, früher haben wir immer gesagt, so viel Kneipen jetzt gibt, so viel Billardregeln gibt es.
Ach, okay.
Und das Wichtige an Regeln ist ja immer, dass man sich vorher einig ist, wie die sind, damit es nicht so hinterher Fragen kommt, die geklärt werden müssen. Und da kommen schon mal öfter Nachfragen, ja. Und dann gebe ich natürlich Auskunft, wie es bei uns so ist im Sportbetrieb. Aber natürlich auch mal, ja, was mache ich denn da oder ne, wie gehe ich denn da jetzt ran? Solche Fragen kommen durchaus auch. Und beim Billard ist ja immer noch halt auch, man hat ein Problem am Tisch immer wieder. Ne, wenn man anstößt, dann ergibt sich eine Lage. Die muss man analysieren, seinen Weg da durchfinden. Es ist ein permanentes Abwägen der eigenen Spielstärke gegenüber dem Gegner. Was kann ich mir erlauben und was lieber nicht? Und ja, das ist schon eine sehr gute Mischung aus Kopfarbeit und auch körperlicher Arbeit.
Spannend, da könntest du wahrscheinlich sogar einen Billard-Podcast machen.
Ja, also das wäre ein abendfüllendes Programm, glaube ich. Wenn wir da ins Philosophieren kommen, meine Güte.
Jetzt hast du ja dann 9 Jahre später, also 2008, das Rack aufgemacht. Ne?
Genau.
Ich frage mich gerade, ob ich mir jemals die Frage gestellt habe, warum es eigentlich Rack'n'Roll heißt. Warum heißt es eigentlich so?
Ja, also erstmal sorgt das immer wieder für Aufsehen und für Aufregung, weil wenn ich irgendwo hingehe, dann kriege ich immer einen Brief, den ersten oder die Anschrift oft als erstes Rock'n'Roll.
Klar.
Nein, ist nicht so. Das Rack ist eigentlich der Begriff für das aufgebaute Dreieck, kommt aus dem Amerikanischen hauptsächlich. Mhm. Und to rack heißt eigentlich aufbauen.
Ah, okay.
So war dann ja, ne, also das Leben früher war auch viel Rock'n'Roll, ganz klar. Und dann war das ein naheliegender Begriff, das dann Rack'n'Roll zu nennen. Ja, und so kam es dazu und wird heute tatsächlich noch oft drauf angesprochen.
War das Rack'n'Roll etwas, was einem so passiert? Also gibt es schon mal so diese Gelegenheit, du kommst irgendwo vorbei, ach guck mal, ist zu, ich rufe da jetzt mal an? Oder war das eine Form von geplant und ich habe das bewusst gesucht und ach, endlich gefunden?
Ja, also ich bin ja in Wuppertal damals nicht ausgeschieden, weil das keinen Spaß mehr gemacht hat oder weil ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte, sondern mein Sohn war damals 3 Jahre. Das war bis zu diesem Zeitpunkt eine wunderbare Kombination aus Gastronomie, ne? Tagsüber frei, abends arbeiten, herrlich. Aber wenn man dann einen Sohn hat, der 3 Jahre wird, dann kommt er in den Kindergarten zumeist und dann verschiebt sich das sehr. Das heißt also, du hast tagsüber Zeit, da ist dein Kind aber im Zweifel im Kindergarten und du gehst abends arbeiten. Und da habe ich dann damals den Absprung gemacht und habe gesagt, hier, würde mich gerne umorientieren. Dann haben meine Kollegen damals den Laden da weitergeführt und ich bin dann quasi in Elternzeit gegangen und habe da mal geguckt, habe mich ein bisschen anders orientiert, habe zwischendurch mal Spielzeug verkauft in Schulen und Kindergärten, so pädagogisch wertvolle Sachen.
Okay.
Ja, ja. Haben da Workshops angeboten, das war auch eine schöne Zeit, habe aber auch erstmal lange nichts gemacht, sondern mich dann wirklich so in Elternzeit begeben. Mhm. Das war auch sehr schön. Dann sind wir zurückgezogen nach Remscheid und habe dann hier mit der VHS auch Billardkurse angeboten. Und da, wo ich das gemacht habe, da ließ dann die Qualität der Tische auf einmal dermaßen nach, dass ich dann gesagt habe, ist jetzt komisch. Und wie es dann immer so ist, wenn du dann irgendwie denkst, oh, jetzt fehlt aber was und dann hat man sowas schon mal gemacht, dann fängt man halt an, drüber nachzudenken. Mhm. Man hält einfach mal die Augen auf, guckt erstmal ergebnisoffen so rum. Und dann war das ganz lustig. Ich hatte die Räumlichkeiten dann hier in der Daniel-Schürmann-Straße 41, hatte ich gefunden damals. Hatte da auch schon einen Termin, um uns da vorzustellen. Ja, was wollen Sie denn machen? Ja, ein Billardcafé. Mhm. Und kriegte dann aber 2 Tage vor dem Termin, wo wir da das Gespräch gehabt hätten, einen Anruf. Ja, also die Räumlichkeiten werden jetzt vermietet. Wir könnten uns das Gespräch sparen. Mhm. Ja, war ich natürlich ein bisschen traurig, weil die Räumlichkeiten finde ich heute immer noch super. Und ja gut, dann war das so. Dann haben wir immer weitergeguckt und irgendwann, Wochen später, kam ja dieses Ding wieder als Anzeige über den Bildschirm. Und dann habe ich einfach gedacht, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich einfach nochmal hingeschrieben, ob das jetzt einfach nur ein Nachläufer wäre der alten Anzeige oder ob sie was geändert hätte. Und dann kriegte ich dann auch die Auskunft, ja, gut, dass Sie anrufen. Ich hatte Ihre Nummer gar nicht mehr. Und ja, so hat das dann gestartet. Ne? Und jetzt muss ich sagen, der alte Herr Hohnsberg ist da der Vermieter gewesen früher oder der Ansprechpartner hauptsächlich. Und er war doch zunächst recht skeptisch. Mhm. Billardcafé, kann das was sein?
Was da wohl für Leute kommen?
Ja, und so und wer das denn was? Und wie gesagt, das Konzept hier ist quasi angelehnt an das Upstairs früher, ne? Also mit den Gesellschaftsspielen, mit Dart, mit Kickern, also dass man so ein Rundum-Paket hat, dass man eben auch seine Zeit außerhalb des Billardspielens da ganz gut verbringen kann. Und dann hat er sich schlau gemacht und beim nächsten Mal hat er dann gesagt, ja, das wäre ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Und dann ja, sind wir das Projekt Rack'n'Roll damals angegangen. Damals noch mit dem guten Kollegen Fritz Fuhrmann, der mittlerweile leider auch schon verstorben ist. Und ja, dann haben wir das auch nach einiger Zeit, habe ich das dann alleine übernommen und alleine geführt. Ja, und seit 18 Jahren jetzt knapp.
Und hast, gehe ich mal von aus, dann auch bei den Billardtischen, die du ja vermutlich mal neu angeschafft hast, auf die Qualität geachtet, die du auch dann logischerweise aus dem Sport kanntest, ne?
Also genau, also wer bei uns Billard spielt im Rack'n'Roll, der wird feststellen, dass da vielleicht einige Bälle nicht so leicht reinfallen, was dem geschuldet ist, dass die Tische damals schon sportlich recht anspruchsvolle Tische waren. Und auch da gibt es ja wie beim Snooker Bar-Tables und Tournament-Tables. Ja. Und ja, das ist schon so. Aber ich sag mal, der Tisch ist ein echter Heimvorteil. Mittlerweile auch nicht mehr so, weil die anderen Tische, die da jetzt danach gekommen sind, die sind teilweise noch ein bisschen fratziger.
Ah, okay. Wenn man bei euch reinkommt, es ist ja so, besteht im Grunde aus mehreren Bereichen. Man hat hier einen Freude-Bereich, man hat dann geht's noch mal links um die Ecke, dann kommt hinten der große Bereich mit den Tischen und so weiter und Darts kommt dazu. Ich finde es jedes Mal, es hat trotz der Größe, das ist ja keine kleine Bude sozusagen, hat das eine Form von Gemütlichkeit. Also ich finde so, man kommt rein und sagt, ja, hier bleibe ich, hier fühle ich mich wohl. Ne? Ist das was, wo du von vornherein gesagt hast, genau das möchte ich, also ich möchte das man hier einfach gerne, wie du auch selber schon angeführt hast, länger bleiben als nur für das Spiel, ne?
Genau, also man kennt ja die klassischen Billardhallen auch so aus vielleicht amerikanischen Filmen. Es gibt auch da ein paar Konzepte oder Räumlichkeiten hier in Nordrhein-Westfalen, richtig tolle Billardhallen auch, wie Pool & Blues in Bergisch Gladbach. Die sind halt anders angelegt, da gibt es halt eine große Halle, alles auf einer Ebene, ohne Unterbrechung, wo dann, weiß ich nicht, 30 Tische drinstehen. Und alles auf einer Ebene. Hat natürlich auch seinen Reiz, sieht auch toll aus. Mein persönliches Empfinden ist da aber genau, wie du das beschrieben hast. Also ich habe es lieber ein bisschen verwinkelt, dass man jetzt nicht in so einer riesen Räumlichkeit sitzt, wo man quasi einmal so durchgucken kann und guckt dann 40 Meter in eine Richtung und sieht dann nur Billardtische. Das hat auch alles seinen Reiz. Aber ich persönlich finde das Konzept so, wie wir es da jetzt haben im Rack'n'Roll, schon angenehmer, auch für mich so zum Spielen.
Ja. Ja. Du spielst selber dann da ja auch noch, wenn du Zeit findest, ne?
Genau.
Ja. Das Löw, wann hast du das übernommen?
Das Löw haben wir 2018 aufgemacht und ist auch einfach historisch gewachsen. Wir hatten ja früher auch relativ zeitnah angefangen, im Rack'n'Roll Veranstaltungen zu machen. Kam ein Impuls aus der Kundschaft auch von der lieben Conny und sagte, hör mal, ich habe ja so einen tollen Singer-Songwriter, dem fahre ich immer hinterher und wäre das nicht auch mal was? Fürs Rack und dann könnte der hier was machen und dann brauche ich nicht immer so weit fahren und wir können uns mit dem noch einen netten Namen machen und dann war da den Kontakt hergestellt und dann war der Darren Nauendorf damals der erste Singer-Songwriter, der bei uns aufgetreten ist. Gleiches ist passiert mit Privacy, war die erste Band, die bei uns richtig abgerockt hat. Es waren einfach so Anfragen und dann haben wir mal so gedacht, ja, können wir ja mal gucken, ne? würde sich ja vielleicht anbieten und ja, dann haben wir das gemacht und kam auch super an. Da gab es ja damals auch noch gar nicht so viel an Angeboten hier. Ja. Jetzt mittlerweile hat man ja wirklich viele nette Locations, wo man auch mal Live-Musik hat, wo man andere Veranstaltungen hat mit Comedy und so. Und damals war das aber ein recht gutes Alleinstellungsmerkmal. Und da haben wir wirklich großartige Künstler gehabt. Der Darren Nauendorf selber ist Australier, lebt in England, der ist sehr gut vernetzt. Und über die Schiene kriegten wir dann immer mehr Anfragen, so ist das dann gewachsen. Genauso mit regionalen Bands hier aus Remscheid und Umgebung, die dann bei uns aufgetreten sind. Und das waren alles ja richtig tolle Abende. Da haben wir viele schöne Partys gefeiert. Wir haben damals natürlich auch noch Fußball angeboten. Da haben wir ja noch mit Sky oder am Anfang sogar noch mit Premiere Fußball gezeigt. Es hieß
ja mal Premiere.
Es hieß mal Premiere, genau. Zu unserer Anfangszeit war das noch so. Und da haben wir ja wirklich auch bis nach Corona ununterbrochen Fußball gezeigt. Da hatten wir auch eine richtig gute Community. mit vielen tollen Spielen. Ich sag nur Dortmund-Schalke, Bayern-Dortmund, das waren immer so die Klassiker. Ja. Köln-Gladbach, ne? Da hatten wir so die Communities, die dann alle da waren. Da ging es immer hoch her, da wurde geschimpft, geflucht und hinterher wurde ein Bier getrunken. Das war immer schön.
Ja. Zu den Events und zu den Konzerten, das finde ich ganz spannend. Bevor wir nochmal konkret zum Löw kommen, ne?
Ja.
Viele, ich kenne das auch aus anderen Event-Locations, suchen sich die Künstler und ihr wurdet dann von den Künstlern angesprochen, wir würden mal bei euch spielen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also das hat sich rumgesprochen,
ja,
und die wollten dann zu euch,
genau,
was ja auch cool ist.
Ne? Ja, also letztendlich ist ja so, gerade die internationalen Künstler, die sind immer unterwegs und immer auf der Suche. Gerade die kleinen oder kleinen in Anführungsstrichen, alles fantastische Musiker, aber halt nicht mit so einer großen Reichweite, mit so vielen CDs draußen, die halt riesen Umsätze machen, die nicht im Radio gespielt werden. Die suchen halt auch immer Locations und wir haben ja die Konzerte immer sonntags und montags angeboten, weil das für viele Künstler ein Day Off ist normalerweise, wo die gar nicht auftreten können.
Mhm. Weil es halt keiner anbietet.
Genau, weil es keiner anbietet.
Freitag, Samstag irgendwo Show und dann…
Genau. Und da machen die auch richtig große Hallen voll teilweise. Und Sonntag, Montag ist es halt auch schwierig, sag ich mal, jemanden noch vom Tatort wegzulocken oder da noch rauszugehen, weil das ist ja doch für viele so der Chillabend. Und da haben wir das trotzdem angeboten, weil ich einfach auch selber Riesenspaß dran hatte, ne, dass ich die tollen Musiker dann da hatte, alles auch sehr nette Menschen. Mhm. Und dann haben wir ein schönes Konzert gehört, danach noch ein Weinchen oder ein Bierchen getrunken und noch ein bisschen philosophiert. Das war immer toll oder ist auch immer noch toll. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Und bei den Bands ja genauso. Also damals war es halt so, dass das mit den Auftrittsmöglichkeiten nicht so richtig ausgeprägt war, gerade für so Newcomer-Bands oder für so lokale Bands. Und dann haben sich da so echte Synergien geschlossen. Ne?
Wir hatten immer, Mit dem Löw, ich weiß noch, als das damals mit dem Löw begann, ist ja die ehemalige RTV-Vereinsgaststätte, ne? Wenn ich es richtig auf die Reihe kriege, ne?
Es ist tatsächlich immer noch die
RTV-Vereinsgaststätte. Ja, ja. Also, liebe RTV-Mitglieder, es ist immer noch die RTV-Vereinsgaststätte in Hemburgstraße. Ich war da in der Tat mal, als ich noch beim RGA freier Mitarbeiter war, auf einer Jahreshauptversammlung, habt ihr darüber berichtet.
Genau.
Ne? Und hatte natürlich dann so ein bisschen klischeehaft dieses Vereinsgaststättenbild dann im Kopf und habe dann gedacht, boah, was tut sich der Max denn jetzt mit dem Ding an? So ein bisschen, wie man halt so ein bisschen in die Tüte hineindenkt. Und jetzt ist das ja unfassbar, auch mit den Events, die du da machst, egal ob es jetzt diese Ü60-Party ist, ob es die Konzerte sind, ob es Tribute-Bands sind oder eben, Originals sind, ne? Wirklich ein Place to be geworden, so. Hast du das am Anfang gedacht? War das der Plan? Ich glaube nicht, dass du da irgendwie an sowas blauäugig rangehst, aber wie macht man aus so einer Location dann so einen Ort?
Ja, ich habe das, ganz ehrlich, wenn ich mal so zurückblicke auf mein Leben, gehe ich an viele Sachen sehr naiv dran. Ja, ich habe einfach so eine Idee und denke, boah, geil. Mhm. Ja, und dann gehe ich los. Aber ich sag mal gerade, das Löw war für uns eine sehr bewusste Entscheidung, weil wir damals gesehen haben, dieses Thema Billard und das Thema Events und das Thema Fußball, alles in einer Location zu machen, war eine super geile Sache. Vieles hat sich befruchtet, aber dadurch, dass das alles gewachsen ist, wurde man keiner Sache dann an solchen Tagen immer noch gerecht. Also ich weiß, ganz viele Veranstaltungen, Buderos Lokalrunde damals noch, heute Remscheider Musikrunde, da war an dem Samstagabend immer ein Top-Spiel, Dortmund-Schalke. Dann hast du die Hütte voll, von vorne bis hinten mit Fußballfans und dann hast du auf einmal eine Band, die da spielt. Ne, so. Und dann musst du sagen, so.
Auf Wiedersehen.
Wir müssen mal eben umbauen.
Rikos raus, Fanshots genau, rein.
Genau, könnt ihr mal eben rutschen. So, ja, ja. Ne, das war halt alles ungemütlich. Und da sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, allein diese Eventschiene ist ja jetzt so groß geworden, es würde total Sinn machen, da eine Location für zu finden. Mhm. Und dann haben wir angefangen zu suchen und zu gucken. Und dann kam irgendwie der Kontakt zum RTV zustande. Und das muss ich sagen, war mal wieder eine der glücklichen Fügungen, wo man auf tolle Menschen trifft, die eine gemeinsame Idee haben, die sagen, jawohl, das können wir uns so vorstellen. Ich habe aber von Anfang an auch klar gesagt, also ich mache hier jetzt nicht so eine klassische Vereinsgeiststätte, ja, wo wir jeden Tag aufmachen, sondern wir machen wirklich nur zu Veranstaltungen auf. Wir gestalten natürlich die Jahreshauptversammlung und was sonst an Terminen ist, Ehrungen und so weiter für den Verein weiter mit. Wenn irgendwas ist, sind wir auch da. Aber halt nicht so eine Gaststätte. Ne? Dafür haben wir halt das Reckenrohl. Wenn einer ein Bier trinken will, dann kann er da einkehren.
Ja.
Da machen wir jetzt nicht noch eine zusätzliche Gaststätte. Ja, und dann ist über die Zeit ja das Löw gewachsen. Wir haben jetzt auch die Technik so weiter installiert. Da sind wir immer wieder Step by Step ein bisschen mehr gemacht und alles noch optimiert. Jetzt sind wir eigentlich schon an einem sehr guten Punkt, wo wir recht zufrieden sind. Werden jetzt aber nochmal gucken. Da sind uns jetzt wieder so ein paar Sachen eingefallen. So feilt man ja immer an den Dingen. Und letztendlich füllt sich das Ganze mit Leben über ja, die ganzen Leute, die dazustoßen, ne, die ihren Teil dazugeben. Also die Musiker, die da sind, die Künstler, die da sind, die Autoren. Wir haben ja auch einiges an Lesungen da gemacht. Wir machen jetzt Comedy mit der Comedy Royale. Ne, so. Und ja, so wächst das halt über den Input, der auch von außen dazukommt. Ganz klar. Und witzige Anekdote ist ja, wir haben Altweiber aufgemacht 2018. Das war für uns ein ganz wichtiger Termin. Da waren wir ein bisschen spät dran und hatten aber schon einen super Tag und richtig Remi-Demi. Und in dem Jahr ist dann auch die Carina auf uns zugekommen. Ich glaube, ich habe die nochmal angerufen, weil die früher bei einer anderen Band gespielt hat. Also Carina Hinze von Kaschem. Mhm. Und habe gesagt, hör mal, am 11.11. wollen wir da nicht was machen mit Karneval und einer Band und so. Du hast doch da die eine Band noch. Und dann sagt sie, ja, die ist gar nicht mehr und wir sind gerade dabei, was Neues zu machen. Und dann hatten wir in dem Jahr am 11.11. den ersten Auftritt der Band Kaschem.
Überhaupt
sozusagen. Überhaupt, cool. Genau. Ne? Die hatten zwar schon was im November später noch gebucht, aber das war dann wirklich vorgezogene Vollpremiere. Und da standen wir, glaube ich, da. 11.11. ist ja hier immer auch in Remscheid ein schwieriges Thema. Wir hatten gerade auf. Lass mich nicht lügen, 30 Leute. Also ein sehr intimes Konzert. Aber Stimmung zum Überkochen. Ja, und wer uns so ein bisschen verfolgt, weiß, seitdem sind wir mit Kaschem eng befreundet. Ist eine super geile Truppe. Wie die sich entwickelt haben, ist ganz fantastisch. Und ja, wir freuen uns und bin auch noch ein bisschen stolz, dass die immer noch Altweiber dann zu uns kommen und da immer noch einen Auftritt machen, nachdem die dann ganz Köln quasi gerockt haben. Ja, und so könnte ich noch viele Geschichten erzählen, ja, von Künstlerinnen und Künstlern, von Bands hier aus Remscheid, die uns begleiten, Privacy, Hardcover, alles, was da dazugehört.
Ja. Und dann kam ja die Pandemie und du, es gab da ja, ich guck mal eben auf den Zettel, auch schon nicht nur die beiden, ne? Du hattest ja dann schon noch ein paar andere Events, ja, und Projekte.
Wir haben ja 2014 mit dem Löwenfestival gestartet, am Rathausplatz. Ne, eben auch aus der Konstellation, aber gesagt, ja, Mensch, wäre toll, da mal was zu machen mit Remscheider und lokalen Bands. Und dann haben wir das 2014 da gestartet. Mhm. Und das lief ja auch also wirklich jedes Jahr besser. Wir haben mit der Sparkasse eine ganz tolle Unterstützung gehabt da, die uns da einiges ermöglicht hat. Gerade auch, was die Opener immer angeht, da haben wir ja richtig tolle Sachen gemacht. Wir hatten Casala da, wir hatten John Diva da. Mhm. Also das waren schon so die herausragenden, ja, Konzerte.
Ja.
Neben Bounce und wer da sonst noch alles so war. Ich glaube, Bounce waren sogar die erste größere Band und überregionale Band, die wir da hatten als Opener. Ja, und das hat sich auch wieder immer weiterentwickelt. Ne? 2014 bis dann eben 2019, das letzte vor Corona. Das, ja, wurde immer größer, immer toller, immer fantastischer. Ja. Mit super Stimmung auf dem Platz und ja, es hat auch viel Freude gemacht.
Und dann dieser Komplett-Cut durch die Pandemie, der ja natürlich alle getroffen hat, aber dich wahrscheinlich in der Event- und Gastrobranche noch mal mehr. Mhm. Wie hast, also, ist jetzt schon 6 Jahre her, ne? Wieder? Wahnsinn.
Als, ja, es ist unvorstellbar,
als,
ja.
Also 6 Jahre her, als der erste Lockdown kam. Wie hast du das erlebt? Hast du dich da auch mal grundsätzlich gefragt, du Scheiße, was habe ich mir da angetan? Oder war das so, ist der Grundoptimismus, den man bei dir heraushört, ist der denn geblieben?
Also der ist zwischendurch auch mal tatsächlich auf der Strecke geblieben, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Ungewissheit so ein großes Thema war in einigen Zeiten. Gerade so im zweiten Lockdown war das schon hart. 2020 war ein Jahr, da haben wir richtig viel geplant. Da hatten wir im April schon ein Wochenende geplant, beziehungsweise einen Samstag, da wollten wir den Rathausplatz rocken mit Farron & Moses. Das sollte so eine Geschichte werden. Mehr Disco, DJ, ein bisschen Schlager, so in die Richtung. Haben wir gedacht, wäre eine tolle Idee. Könnte man mal gucken, dass man halt schon im Frühjahr den Platz bespielt. Dann war natürlich das Löwenfestival geplant im Sommer. Und wir hatten dann im Herbst auch noch ein großes Wochenende schon die Bands gebucht tatsächlich. Mit John Deaver auch wieder, also ein richtiges Rockwochenende, wo wir dann den Samstag geplant haben mit mehreren Bands. Und beziehungsweise den Freitag und den Samstag. Und Samstag hätten wir dann so einen kölschen Tag gemacht. Da hatten wir auch schon richtig gute Bands verpflichtet. Und das war alles so, ne, wie ich da eben schon gesagt habe, also immer alles nach vorne gedacht und alles hat sich prima entwickelt. Und dann weiß ich noch, haben wir Karneval gefeiert. Oben in der Tonhalle damals beim RTV. Da haben wir die Tonhalle oben ertüchtigt mit Nutzungsänderungen und hatten da 500 Leute. Alles schön reingebaut, waren auch zwei super Veranstaltungen, die wir da gefeiert haben mit richtig guter Stimmung. Und dann saßen wir nach Karneval da und haben so Zeitung gelesen und ich weiß gar nicht, wie ich an eine Bildzeitung gekommen bin. Das ist normalerweise nicht mehr ein Blatt. Ich glaube, ich habe die vom Bäcker einfach mal mitgenommen. Da war die Schlagzeile: Hätte Spahn den Karneval verbieten müssen. Mhm. Und da habe ich so gedacht, spinnen die? Und dann haben sie irgendwie 2-3 Wochen später haben sie ja dann gesagt, so, wir machen jetzt alles dicht und es geht gar nichts mehr. Und das war natürlich erstmal ein Schlag ins Kontor. Da hatte man zu Anfang aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch reichlich zu tun. Du musstest ja erstmal gucken, wie läuft es denn jetzt weiter, was passiert, wie ist denn wohl die Entwicklung. Da war ja auch noch gar nicht klar, gibt es Förderung, was passiert.
Ja.
Und so war man da noch voll im Workflow und natürlich geschockt, ganz klar. Ich weiß noch, das erste Wochenende, was zu war, beziehungsweise was noch offen war, da hatte ich den Bierkeller voll, weil irgendwie Bundesliga sein sollte. Das hat da nicht mehr stattgefunden. Das war das erste Wochenende, was zu war, genau. Das ging aber relativ lange hin und her. Da hatten wir noch einen 60. Geburtstag bei uns geplant im Löw mit richtig vielen Leuten. Da war der Bierkeller auch voll. Da habe ich noch mit der Dame gesprochen, die da ihren Geburtstag feiern wollte. Dann haben gesagt, wollen Sie wirklich feiern? Weil ja die ganzen Mitteilungen jetzt kamen, was so um uns rum alles passierte. Ja. Und die war eigentlich Anfang der Woche noch guten Mutes. Und dann war ja, glaube ich, Gott sei Dank zum Ende die Entscheidung gefallen, nee, wir machen jetzt dann zu. Und da war dann schon so ein Moment erreicht, wo du gedacht hast, puh. Also wie gesagt, die Lager waren voll. Ich habe dann ja zwischendurch auch mal Schankfeld im Homeoffice gemacht, weil Bier musste ja irgendwo hin, ne? Zapfanlage mit nach Hause genommen und dann halt zu Hause getrunken. Und dann kam aber gleichzeitig dazu, dass wir die Veranstaltung im April, die wir geplant hatten mit Farron & Moses, da haben sich dann wieder Connections ergeben. Damals bin ich mit dem Sven Schulte in Kontakt gekommen, der heute sehr guter Videograf ist. Mit dem haben wir dann damals gestartet mit Livestreaming. Mhm. Es gab das Maiviertelradio. Und so sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, wir haben doch die ganze Veranstaltung da geplant. Lass uns doch diese Geschichte als Radiosendung machen.
Ja.
Und cool. aus der Radiosendung ist dann aber damals über den Sven Schulte, glaube ich, schon ein Livestream geworden. Ich weiß noch, das haben wir damals im Vis-a-vis organisiert. Das war Riesenaufriss. Radio Maiviertel war da ja schon zu Gange, ne? Und da gab es immer Riesenauflagen. Du musstest ja immer nur 2 Leute zusammen und dann alles getrennt. Und das hatten die da schon super vorbereitet. Und dann sind wir dahin und haben das quasi dieses Wochenende durchgezogen. Ne? Da waren Farron & Moses da, haben aufgelegt. Wir hatten damals den Winko und den Dave da als Musiker, die wir interviewt haben. Mhm. Ja, der Uwe Rapp und ich haben da zum ersten Mal gemeinsam aufgelegt und haben da einen schönen Abend gemacht. Und wie gesagt, der Sven Schulte war damals der Kontakt, dass wir dann gesagt haben, wir machen da einen Livestream draus. Und daraus ist dann ja auch alles Weitere, was dann noch kam, auch entstanden, ne? Mit Cook und so.
Bedeutet, du hast das Gegenteil von Kopf in Sand, sondern sofort eine Idee. Sofort was anderes, was Digitales, was Multimediales gemacht. Ne? Also ist das was, also, oder ist diese, du hast es vorhin naiv genannt, ich würde es vielleicht eher so unbefangen nennen, ne? Also diese Unbefangenheit, okay, ist jetzt gerade blöd, aber dann machen wir was anderes, ne? Ist das was dich auszeichnet?
Ja, würde ich schon so sagen, ne? Also das kriegt man ja selber gar nicht so mit.
Man macht halt einfach was, ne?
Ja. Wenn ich jetzt auf meinen Ausweis gucke und sehe, ich bin 55, kann ich das auch nur schwer glauben, genauso wenig, dass Corona irgendwie 6 Jahre weg ist, weil ich bin ja immer derjenige, den die Leute alle sehen, aber bei uns geht das natürlich nur, weil meine Frau da auch immer mitzieht und die einen ganz großen Anteil hat natürlich an allem, was wir so machen. Und wir arbeiten eigentlich immer nach vorne. Ne? Also hilft ja auch nichts, wenn jetzt irgendwie eine neue Lage kommt. Ne? Life is what happens while you are busy making other plans. Ist ja so, dass auch geplante Projekte nie so durchlaufen, wie man das will. Und da muss man immer flexibel bleiben und noch was im Petto haben, damit man eben reagieren kann. Und ich habe noch dazu in meinem Leben immer das Glück gehabt, dass ich tolle Leute getroffen habe, die dann zu dem Zeitpunkt auf einer Wellenlänge lagen und wo man so gesehen hat, Mensch, ne, da hat man sich zusammengetan, dann hat man zusammen was entwickelt und das hat dann zumeist geklappt.
Ja.
Wir haben natürlich auch viele Sachen versucht, wo wir gesehen haben, oh ja gut, war eine nette Idee, hat nicht geklappt, dann lässt man es sein.
Ja.
Aber da sind wirklich viele gute Kontakte und Freundschaften draus entstanden und ja, das macht eigentlich alles aus und macht einen riesen Spaß. Und ohne Teamplay und ohne Unterstützung von Leuten, die genauso bekloppt sind, geht es auch nicht.
Du hast gerade kurz schon das Cook-Projekt angesprochen. Das ist ja, da geht es ja erstmal in erster Linie um Kunst. Jetzt gar nicht, natürlich ist Musik auch eine Kunst, aber was ich meine, jetzt nicht direkt um Event, ne? So, das heißt, es gibt Cook, es gibt ja auch das Art Center im Allee Center, da ist ja auch unfassbar viel daraus entstanden.
Genau, Kulturbund.
Kulturbund, genau. Wie kam es dazu und warum hat dich das auch gleichzeitig gepackt?
Ja, ich sag mal, kunst- und kulturmäßig bin ich natürlich sowieso schon immer gut vernetzt. Wir haben immer über die Nacht der Kultur, was ja auch eine fantastische Veranstaltung hier in Remscheid ist, immer den Kontakt gehabt zu Künstlern, die bei uns ausgestellt haben im Reckenrohl. Das machen wir ja bis heute. Und als wir dann gesehen haben, das mit den Livestreams ist eigentlich eine coole Sache, haben wir überlegt, wie können wir denn jetzt digital was auf die Beine stellen? Denn ich sag mal, Kunst und Kultur hat natürlich in der Zeit neben allen wirtschaftlichen Sachen, die da niederlagen, auch mit am meisten gelitten.
Ja.
Ne? Denn viele Künstlerinnen und Künstler leben halt tatsächlich ja vom Applaus der Gäste und der Zuschauer. Und viele machen das ja mit viel Herzblut und Leidenschaft und hatten auf einmal gar keine Möglichkeit mehr, sich zu präsentieren. Und dann kam halt die Idee auf, auch da wieder damals mit dem Jan-Christoph Heinsch, der das Projekt sehr unterstützt hat, der heute immer noch viele Sachen mit mir organisiert und auf die Beine stellt, das zu digitalisieren. Dann haben wir eine Homepage aufgestellt, haben die Leute kontaktiert, haben da quasi eine digitale Bühne geschaffen, damit man sich präsentieren kann. Wir haben in der Zeit einen Kulturwalk organisiert. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Wir haben damals Leerstände auf der Alleestraße zu Ausstellungsflächen gemacht. Und dann konnten die Künstler halt ihre Werke präsentieren.
Ja.
Wir haben dann im Allee-Center den Showroom, den haben wir ja bis heute, wo wir eben immer dann Künstlerinnen und Künstler präsentiert haben, Ausstellungen gemacht haben, viele, die das auch sehr aktiv bespielt haben, die dann am Wochenende da waren und da für Gespräche und auch für kleine Arbeiten zur Verfügung standen. Jetzt aktuell sind die Bergischen Fotofreunde da drin, die haben da eine sehr wechselnde Ausstellung drin, ist auch immer toll. Und ja, so hat sich das alles entwickelt. Und über den Kontakt Jan-Christoph Heinsch ist dann halt entstanden, dass wir die ganze Szene auch mit kleinen Videos vorgestellt haben. Mhm. Das ist mir auch eindrücklich in Erinnerung geblieben. Das erste Video, was wir gemacht haben, war in Hases Papiertheater.
Mhm, super.
Ja, fantastisch. Und das wäre ich natürlich alleine nie zu in der Lage gewesen. Also auch da wieder diese Connection mit dem Christoph. Wenn das nicht zustande gekommen wäre, dann wäre es nicht möglich gewesen. Mhm. Und dann haben wir da Videos aufgenommen und waren dann das erste Mal im Hases Papiertheater. Und da war ich wirklich zack. Irgendwie 14 und total begeistert. Und ich würde auch sagen, dass das so geil war da, das hat wirklich dazu beigetragen, dass wir das Projekt weiter gepusht haben. Mhm. Und da haben wir ganz viele tolle Begegnungen gehabt, ganz viele tolle Gespräche geführt. Und da sind heute noch auf der Cook-Seite auf YouTube, kann man die immer noch nachsehen. Da sind also ganz viele tolle Leute, die wir da vorgestellt haben und Institutionen. Dann haben wir angefangen, die Livestreams zu machen, tatsächlich. Wir haben damals die Nacht der Kultur 2020 digital gemacht, also natürlich nur in Anführungsstrichen einen digitalen Abklatsch, denn sowas kann man natürlich nicht in einem Livestream abbilden, aber wir haben tatsächlich aus dem Stand 7 bis 8 Stunden, ich glaube knapp 8 Stunden haben wir live gestreamt. Wir haben im Löw 2 Sets aufgebaut, alles unter Corona-Bedingungen. Und da ein schönes Beispiel zum Thema naiv. Dann habe ich das alles durchgeplant. Und dann hatten wir 8 Stunden Livestream. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, ich hatte mir irgendwie so 2 Aufgaben zugeschrieben. Ich habe moderiert und interviewt und so und musste aber ja drumherum auch noch alles machen. Und was in den 8 Stunden nicht vorgesehen war, war Pause. Aber irgendwie haben wir das dann so teamintern gelöst, ne? Und der Sven Schulte hat dann auch immer, der hatte dann irgendwie, der Oktopus, der hat dann auch immer 8 Stunden alles da durchgeschnitten und gemacht, getan. Der Lennart hat 8 Stunden den Ton gemacht und das war auch eine richtig tolle Veranstaltung. Da hatten wir tolle Interviewpartner, der Christoph Spengler war da. Wir hatten tolle Musik da, der Isjan Ma war da. Tolles Programm und als wir das dann gemacht haben, haben wir so gedacht, wow, richtig gut. Und haben dann ja auch über Corona mit dem Sven Schulte zusammen immer einen Tag gemacht die Woche, wo wir uns dann Künstler eingeladen haben, Autoren, die haben dann gelesen, Musiker haben da ein bisschen Musik gemacht. Wir haben einfach ein bisschen gequatscht, wie es gerade so läuft.
Super gut.
Und ne, das war eine richtig schöne Sache.
Jetzt war es ja vor Corona oder ja vor Corona schon immer herausfordernd, auch dann die Hütte voll zu kriegen. Ne? Also es ist ja nicht kein Selbstläufer. Es ist ja nicht einfach so oder so passiert. Nach Corona kenne ich viele Theater-Event-Locations, die sagen, es ist noch schwieriger geworden. Jetzt hast du ja nicht nur eben die eine Location, sondern mehrere. Die Denkerschmitte hast du ja auch noch, wo ja auch Menschen hinkommen dürfen, sollen. Wie machst du das gerade hier im Bergischen, in Remscheid, wo ja auch oft gesagt wird, oh, nee, ja, weiß ich nicht, ist nichts los, und was ja nicht stimmt, so, dem entgegenzutreten und auch die Menschen wirklich von der Couch loszureisen?
Ja, erstmal mach ich da gar nichts. Also ich kann ja auch nicht zu den Leuten nach Hause gehen und sagen, hör mal, heb mal deinen Hintern hoch. Und bei der Denkerschmette, das ist jetzt nicht irgendwie noch eine Location, die ich betreibe, sondern die Denkerschmette ist ja ein Kulturverein. Da bin ich auch jetzt mittlerweile vor 5 Jahren dazugekommen, weil damals alles auch über Corona zum 20-jährigen Jubiläum mit dem Reinhard Ulbrich, der das 20 Jahre geführt hat. Der hat dann auch gesagt, nee, er kann das nicht mehr, er will das nicht mehr, er schafft das nicht mehr. Und aber Corona war natürlich alles schwierig und da war der Laden quasi schon dicht. Und Mietvertrag gekündigt und alles. Und auch da kam damals über die Cook-Geschichte, hör mal, kannst du dir nicht vorstellen. Und so bin ich dann dazugekommen, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen. Auch da wieder, wie soll ich sagen, ein bisschen naiv. So, man hatte ja gerade Zeit, auch jetzt unter dem Aspekt, dass die anderen Läden so ein bisschen brach lagen. Und ja, dann bin ich da erster Vorsitzender geworden vor 5 Jahren. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass die Denkerschmette ein ganz wichtiger Anlaufpunkt ist. Und ich sag mal, die Denkerschmette jetzt für ältere Herrschaften, die natürlich auch unter Corona sehr, sehr gelitten haben, wie jeder andere auch. Aber ich glaube, in der Generation war es nochmal eine Schippe drauf, weil die natürlich auch gesundheitlich anders mit der Geschichte belastet waren. Viele haben vielleicht auch ihren Partner verloren und so.
Ja.
Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, wie wichtig die Denkerschmette als Anlaufstelle ist. Wir haben jetzt heute nach 5 Jahren wieder auch ein ganz tolles Team, die alle sehr engagiert sind. Wir haben wirklich jetzt Stammkunden aufgebaut, die vor 5 Jahren das erste Mal dann wieder da waren nach Corona. Das war sehr zögerlich natürlich und jetzt aber haben wir die Hütte immer wieder voll. Klassiker sind unsere Mitsingnachmittage mit dem Ernst Melzer zum Beispiel, der da auch schon seit 14 Jahren singt und die Massen belustigt. Und ja, so ist das halt. Also man macht über die kontinuierliche Arbeit eigentlich die Hütte voll. Die Leute kommen, haben Spaß, merken, da lernt man nette Leute kennen.
Ja.
Ganz wichtig auch die Community, die da entsteht.
Ja.
Aber ich bin an die Sachen nie so rangegangen, sondern ich habe immer gedacht, Mensch, das ist doch mal eine tolle Sache, das muss man einfach mal machen. Und viele Dinge auch nicht unter dem Aspekt, die unbedingt wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Ich sag mal, jetzt einen Singer-Songwriter da einzuladen, der dann vor 10 Leuten spielt, kann man sich vorstellen. Ne? Das macht man nicht, weil man damit richtig Geld verdient, sondern einfach, weil einem das selber am Herzen liegt, weil man da selber Spaß hat und weil es einfach eine tolle Sache ist. Ne? Und aber auch da ist es so, es läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Leute sagen, Mensch, da war ich, das ist eine tolle Sache gewesen. So wachsen die Dinge. Man muss den Sachen ja auch Zeit geben zu wachsen. Das ist immer ganz wichtig.
Absolut.
Man braucht langen Atem, muss da ein bisschen durchhalten. Das ist tatsächlich nach Corona aber erheblich schwieriger geworden. Mhm. Also die Planbarkeit ist nicht mehr da, so wie das vor Corona war. Ich habe ja eben schon gesagt, so ein Thema Löwenfestival ist kontinuierlich über die Jahre bis 2019 immer gewachsen.
Ja.
Da konnte man auch drauf bauen. Und jetzt nach Corona war es so, dass es eben da
herausfordernder wurde.
Herausfordernder wurde und eben nicht mehr so planbar war.
Aber das Spannende ist ja, dass du jetzt, wenn der Singer-Songwriter vor 10 Leuten spielt und die 10 sind begeistert und der sagt, es waren 10 und es war ein geiler Abend, dass du dann nicht ins Meckern verfällst oder ins Hinterfragen verfällst und sagst, ja, okay, können wir auch nicht mehr machen, sondern ja, machen wir nächstes Mal wieder und dann kommen 20 und dann kommen vielleicht 30 und dann kommen vielleicht 50. Also du machst ja genau das, was man in Remscheid eben, oder das nicht, was man in Remscheid oft dann gerne macht. Man probiert was, klappt nicht, blöd. Sondern du sagst ja, oder anders, du sagst, es hat ja geklappt, nur halt nicht mit 100 Leuten, sondern mit 10. Ne? Diese Grundhaltung, dieser Grundoptimismus finde ich total großartig und all das ja ganz bewusst in Remscheid. So.
Ja, ich bin Remscheider.
Du könntest aber ja auch sagen, ach, ich gehe ins Ruhrgebiet, ich gehe ins Rheinland und so weiter. Ne? Warum Remscheid? Ich frage es bewusst so provokativ. Ne? Warum Remscheid? Und der Erfolg gibt dir ja auch recht. Was macht den Reiz aus, all diese Dinge, die du tust, gerade hier zu machen?
Ja, ich bin gebürtiger Remscheider tatsächlich und für mich ist Remscheid Heimat. Also ich bin hier groß geworden, ich habe hier viel erlebt, ich bin sehr dankbar für viele Dinge, die ich hier machen durfte und machen konnte. Und für mich hat sich der Gedanke nie ergeben, woanders hinzugehen. Naja, ist vielleicht nicht ganz richtig. Zwischendurch hat man schon mal überlegt, bei so ein paar Sachen, denkst du so, Mensch, könntest du auch woanders machen. Aber letztendlich kommst du immer wieder zu dem Punkt zurück, nee, ist schon geil hier. Ne? Also
ja,
Remscheid
ja.
ist schon eine tolle Stadt und auch die Remscheider sind tolle Leute. Mhm. Der normale Remscheider ist zwar nicht geneigt, das beim ersten Kontakt direkt so offen zuzugeben und zur Schau zu stellen, aber...
Stimmt, ja.
Also der Remscheider braucht immer eine gewisse Zeit, bis dass er sich auf eine Sache einlässt, aber wenn er dann dafür brennt und Emotionen da investiert hat, dann ist er auch treu. Ne? Also das ist ja der Bergische. Der steht da mit seinem Herzen, wo er steht und dann hat er auch eine Meinung und dann
absolut, ja.
Dann passiert da auch was und so sehe ich das auch. Also die Communities, die wir haben bei uns auf den unterschiedlichen Partys, haben natürlich eher viele Leute, die immer da sind, aber es ist immer nett. Wir haben eigentlich nie Probleme, nie Ärger. Es ist immer wie so ein großes Klassentreffen, sage ich. Ne? Jeder kennt sich irgendwie ja auch in Remscheid und ich finde, das hat einen ganz großen Charme hier.
Mhm. Jetzt leben wir ja in sehr unruhigen Zeiten, in Zeiten, wo, ich zähle es auch nicht wieder alles auf, aber wo man sich beschießt, bekriegt. Wir leben in Remscheid noch in einer vergleichsweise sicheren Stadt, in einer vielleicht sogar sicheren Großstadt. Wenn du so die letzten Jahre nimmst und dich selbst beobachtest und diese ganzen Krisen, wobei ich dieses Wort auch langsam nicht mehr hören kann, wie sehr lässt du das an dich ran? Wie sehr bewegt dich das? Sorgt es dich? Und hat es dich irgendwie auch ein Stück weit politisiert oder bist du eh unabhängig davon auch ein politisch denkender Mensch?
Ja, ich würde mich schon für einen politischen Menschen halten. Wovon ich großen Abstand nehme, ist Meinungen in sozialen Medien zu diskutieren, weil was da im Moment ja abgeht. Ich lese da relativ viel, nutze das aber hauptsächlich geschäftlich, um Sachen zu promoten, aber weil die Diskussion ist da ja eine Katastrophe. Ich sage mal, viele Leute, die da sich trauen, Dinge zu schreiben, die würden nicht an der Theke sitzen und die mal so in die Runde hauen. Ne? So, und weil da würde es ja sofort auch massiven Gegenspruch geben.
Ja.
Und ich glaube, dass tatsächlich diese sozialen Medien dafür sorgen, dass wir so ein False Balancing haben in der Wahrnehmung tatsächlich. Wir haben natürlich beschissene Zeiten, ganz klar. Aber was mich da besonders betrübt und auch ein bisschen besorgt ist, dass die Wahrheit auf diesem Weg und über dieses permanente Wiederholen von Lügen und Unwahrheiten so ein bisschen auf der Strecke bleibt.
Ja.
Da wird ja nur noch gestellt, wir gegen die, also irgendwie muss jeder zu irgendeiner Gruppe gehören, gemeinsame Stärken, die wir ja eigentlich haben. Also ich muss ja sagen, was da in den letzten Jahren passiert ist, wie wir unser Land schlecht geredet haben, wie wir alles schlecht geredet haben, was eigentlich ja, wie sich jetzt rausstellt, der Weg ist, ne, um genau die Probleme, die wir jetzt wieder haben, zu umschiffen. Ja, das ist schon erstaunlich. Und wie gesagt, der Populismus, der da jetzt Oberhand gewinnt, dass es gar nicht mehr darum geht, Lösungen aufzuzeigen oder Lösungen zu finden. Das sind ja alles nur Mechanismen, die tatsächlich vielleicht irgendwelche Statistiken beeinflussen können und vielleicht sogar auch Wahlen beeinflussen können, die uns ja aber in unserem wirklichen Leben nicht helfen. Ja, wenn die Leute einfach immer dagegen sind und immer sagen, das geht so nicht und wir machen das und das, aber gar keine Ahnung haben, wie sie von hier zu ihrem Ziel kommen sollen, ja, dann ist uns als Gesellschaft nicht geholfen und dann kommen wir auch als Land nicht von der Stelle. Das Einzige, was dann passiert, ist eigentlich, so wie wir das jetzt auch erleben, dass die Spaltung immer größer wird.
Ja, jetzt schaffst du ja mit dem, was du tust und mit den Orten, die du schaffst, genau diese Begegnungsstätten, sage ich jetzt mal, wo man eben sich ins Gesicht guckt, wo man nicht irgendwas feige in Social Media postet, sondern wo man, wenn es zu einer Debatte kommt, sich persönlich Dinge sagt und auch sich Dinge anhört. Im Grunde genommen sorgst du ja damit dafür, schon seit Jahren, genau diese Räume zu schaffen.
Ja, da würde ich jetzt gar nicht so auf mich abzielen.
Oder
natürlich,
ihr,
ne? Ich bin ja Gastronom. Ja, ja. Aber jeder Gastronom macht ja sowas. Das heißt also, und jede Veranstaltungshalle und jedes Theater und jede Kulturstätte. Wichtig ist, dass die Menschen da zusammenkommen, gemeinsam einen schönen Abend haben, gemeinsame Momente erleben.
Ja.
Und wenn man sich gegenüber sitzt und auch mal vielleicht bei einem netten Bier und bei einem guten Essen in die Diskussion verfällt, dann kann man ja in der Sache durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Aber am Ende des Tages trinkt man zusammen ein Bier, hat einen schönen Abend zusammen gehabt. Der ein oder andere kommt vielleicht auch mal an den Punkt, seine eigene Meinung zu überdenken. Und nicht nur seinen Standpunkt zu verteidigen und zu sagen, das ist jetzt hier die absolute Wahrheit. Und dafür ist Gastronomie wichtig, dafür ist gemeinsames Erleben wichtig. Und ich sage das auch immer wieder auf unseren Veranstaltungen. Die Veranstaltungen leben davon, dass A, Leute kommen. Wir brauchen Veranstaltungsstätten, die das anbieten. Die können das nur anbieten, wenn Leute kommen. Und wir brauchen natürlich auch Künstlerinnen und Künstler, die für entsprechenden Inhalt sorgen.
Ja.
Und wenn wir diese drei Säulen haben, dann können wir da nach vorne arbeiten. Wenn aber eine Säule wegbricht, dann haben wir ein Problem. Und ich erlebe halt, dass ich das jetzt gerade im letzten Jahr, muss ich sagen, bin ich da sehr positiv überrascht. Das hat sich nach Corona jetzt wieder ein bisschen nach vorne entwickelt, gefühlt. Die Leute gehen wieder mehr weg. Die Leute gehen auch wieder mehr so in die Gemeinschaft, um Leute zu treffen. Und wie gesagt, das finde ich bei uns im Löwe immer toll, wenn wir da eine Party haben, aber im Reck ganz genauso. Dadurch, dass wir da unheimlich viele Stammgäste haben, kennt man sich untereinander. Dann sieht man sich ein paar Mal, grüßt sich dann und dann ist man im Gespräch, dann lernt man neue Leute kennen, kommt in den Austausch, lernt mal andere Ansichten kennen. Und das ist eigentlich die Stärke von Geselligkeit und Gastronomie. Und das ist auch wichtig, dass wir das beibehalten.
Super gut. Fast schon ein Schlusswort. Ich möchte aber noch dich bitten, weil ich das immer mache, mal so einen Blick nach vorn zu werfen. Ne? Es gibt ja so viele Gäste, die sagen, nee, ach, was in 5 Jahren ist, ich bin im Jetzt so, ne? Und was ich auch total super finde, diese Haltung. Du hast eben schon gesagt, du bist junge 55. gibt es die Möglichkeit, dass es in, weiß ich nicht, x Jahren noch etwas gibt, noch eine Location gibt, noch eine Eventreihe gibt, von der du jetzt noch gar nichts weißt? Also willst du dann sagen, du tickst so? Oder sagst du, nee, also ganz ehrlich, wenn es jetzt erstmal die nächsten Jahre so läuft, wie mit dem allen, was ich jetzt habe, ist auch ein Zeitfaktor, ne? Dann bin ich zufrieden. Oder denkst du da gar nicht drüber nach und sagst, ich bin im Jetzt, Ende?
Ja, ich muss sagen, ich habe ja das große Glück, dass ich um mich rum auch immer ein tolles Team habe. Und das mir auch die ganzen Sachen, also mir persönlich jetzt die Sachen so erlaubt, quasi kreuz und quer zu denken und die Sachen zu machen, die Spaß machen. Auch Leute zu unterstützen, die mit einer Idee kommen und zu sagen, hier, hör mal, da habe ich eine Idee, sollen wir das mal machen? Da ist damals zum Beispiel das Löwenschrei draus entstanden. Und viele Dinge, ne, die man einfach so mitgenommen hat, wo man gesagt hat, das machen wir mal. Und das geht natürlich nur, weil ich zum Beispiel im REC ein super Team habe, ne, mit der Jazz und der Clara, die da den Laden quasi schmeißen und da weiß ich, das Ding läuft.
Ja.
Da muss ich also jetzt nicht mehr jeden Tag hinterm Tresen stehen, sondern kann mich jetzt organisatorisch um die anderen Sachen kümmern. Das ist eine große Hilfe. Ich merke aber tatsächlich mit 55, man kann halt nicht mehr so ganz viel machen. Man muss, und das habe ich im letzten Jahr auch sehr massiv gemacht, man muss sich dann schon entscheiden, in welche Richtung will man. Ne? Das war auch unter anderem der Grund, warum ich gesagt habe, ja, Löwenfestival ist eine super Sache, ist auch eine große Herzensangelegenheit gewesen, war immer ein toller Abend, wir haben eine tolle Stimmung auf dem Platz gehabt, aber ja. Nicht mehr sicher zu kalkulieren. Und es kostet unheimlich viel Zeit und Energie. Mhm. Ja, was die Leute ja immer nicht so mitkriegen bei diesen ganzen Veranstaltungen, ist ja die Arbeit, die da drumherum drin steckt. Und da bin ich schon jetzt auch auf dem Weg zu sagen, ich selektiere da mehr. Ich mache auch nicht mehr alles, was so geht. Ich unterstütze jetzt viel. Das heißt also für externe Veranstalter, die dann sagen, ich könnte Support gebrauchen.
Ja.
Hast du Lust? Und dann, ja, kann man mich da buchen. Das ist auch ganz schön. Mhm. Also in die Richtung möchte ich mich mehr entwickeln, um halt selber auch so ein bisschen aus diesem wirtschaftlichen Risiko rauszukommen, was es ja immer wieder ist.
Ja.
Auf der anderen Seite habe ich schon auch Bock, im Löw noch ein bisschen mehr zu machen und auch noch mal ein bisschen andere Sachen zu machen. Vielleicht mal auch ein bisschen mehr national bekannte Künstler ranzuholen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit dem Schulz im November ein geiles Konzert wieder. Der hat jetzt auch noch wieder jemanden, da habe ich den Namen gar nicht auf der Kette, er hat mich nur angeschrieben, er bringt noch eine Vorband mit. Das ist aber, ist aber auch ganz egal, wenn der Schulz sagt, das ist geil, dann ist das super und dann können die gerne mitkommen. Und ja, das sind so die Sachen. Ne? Also ich möchte auch mal wieder ein bisschen mehr Sachen machen, die mir persönlich richtig viel Spaß machen.
Ja.
Und vielleicht auch noch mal, das ist jetzt ein völlig neues Konzept für mich, mal auch so Sachen machen, die drumherum sind, neben Arbeit. Also
ja.
Meine Frau hat mir erzählt, Urlaub wäre auch mal schön.
Ach ja, das ist dieses Wort mit 6 Buchstaben. Ne?
Ja. Nein, aber also auch da mal zu gucken, ein bisschen mehr für die Freizeit zu tun und mal ein bisschen was nebendran zu machen auch noch.
Klingt gut. Für all das wünsche ich dir genauso viel Energie, wie du jetzt auch hier in den Podcast mit reingebracht hast. Und ich hoffe, dass du noch ganz lange weitermachst, weil diese Stadt braucht Leute wie dich, die so nach vorne gehen und so viel auf die Beine stellen. Ja, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Bis bald.
Schön, tschüss, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier warst.